Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Onlinehändler News. Heute wieder mit mir, Markus Gärtner, und einem Gast zu einem ganz besonderen Thema, auf das ich mich schon gefreut habe, weil ich davon selber eigentlich wenig Ahnung habe und alles fragen kann, was mir immer schon mal auf dem Herzen lag. Es geht nämlich um Gaming und dazu herzlich willkommen Dr. Benjamin Biegel.
Schönen guten Tag, hallo.
Hallo. Ich schieße mal vorweg, wir kennen uns aus dem Studium der Journalistik in Leipzig. Benjamin hat über virtuelle Computerspielwelten promoviert, ist also Experte und steckt tief drin im Thema. Ich hingegen, meine Expertise oder eigene Nutzung hat so, sag ich mal, mit dem Gameboy angefangen und auch aufgehört, so Mitte der 90er. Das heißt, ich bin im Grunde, hat mich dieses Thema Gaming so als klassischer Zocker oder so nie irgendwie erreicht, aber ich beobachte das natürlich voller Interesse, was da so los ist und was da so abgeht. Deswegen denke ich, es ist ein ganz, ganz spannender Bereich. Daher vielleicht mal die erste Frage, Benjamin, wie siehst du so die aktuelle Rolle von Gaming generell? Es gibt ja immer diese Vergleiche, es wird mit Gaming und Spielen mittlerweile weltweit mehr Geld erzielt, also zum Beispiel mit Kinofilmen etc. Es ist also schon mal ein immenser Wirtschaftszweig geworden. Wie schätzt du das derzeit aktuell ein?
Also ich sag mal so, die Corona-Pandemie, die hat natürlich so einen unglaublichen Schub auch diesem ganzen Gaming-Bereich gegeben. Du hast gerade ja schon gesagt, dass damit sehr viel Geld verdient wird. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei in etwa so 10 Milliarden Euro, dass man sich einfach mal so als Zahl diesen ganzen Markt mal so vorstellen kann. Also das ist mehr als mit Kinotickets in der Unterhaltungsbranche, mehr mit CDs, mehr als mit Schallplatten, Kassetten, was es alles so gibt, verkauft, verdient wird. Und das sind wir hier in Deutschland noch nicht so dabei, wie das weltweit der Fall ist. Das heißt, es hört sich erstmal schon ganz, ganz gewaltig an, aber in weltweiten Dimensionen oder auch in anderen Ländern, da können wir weder mithalten, noch hat das so diese popkulturelle Komponente, die das in anderen Ländern überhaupt hat. Also von daher, der Bereich ist am Wachsen, der ist am stetigen Wachsen und die Corona-Pandemie, die hat da wirklich einen immensen Schub dem Ganzen verliehen. Aber letztendlich haben wir überhaupt keine Ahnung, was das eigentlich, also in Asien beispielsweise, in Amerika, da ist dieser Bereich Mobile Games, LAN-Partys, vernetztes Spielen, Social Games und so weiter, das ist noch ein ganz anderer Bereich. Und da muss ich dazu sagen, da kenne ich mich jetzt auch nicht so aus. Ich bin dann eher sozusagen der Beobachter von draußen. Ich bin so ein bisschen der Kommunikationswissenschaftler. Ich gucke mir einzelne Phänomene an. Ich spiele auch hin und wieder, aber ich bin jetzt nicht der Hardcore-Zocker und ich bin jetzt auch nicht der Hardcore vernetzte Mensch, der sich jetzt mit der letzten koreanischen Games-Bude irgendwie auskennt. Das mal so als kleinen Rahmen zu deiner Frage.
Ja, also ich glaube, gerade Südkorea ist ja, glaube ich, so ein immenses Phänomen gebildet, ruhig auch um die Spieler oder Gamer an sich etc. Das ist sicherlich in Deutschland noch ein bisschen ausbaufähig. Aber es gibt ja auch, sag ich mal, unterschiedliche Arten, wie man Spiele nutzen kann. Klar, wie man Spiele nutzen kann. Das ist ja natürlich ein eigenes, ne, ein Spiel an sich. Aber auch Unternehmen haben ja verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Das heißt, was ich platzieren Werbung in Spielen oder bieten sogar eigene Spiele an für Mitarbeiter oder nutzen das irgendwie zum Recruiting. Ich weiß zum Beispiel, wir haben das, ich habe selber sogar über Amazon geschrieben, die ist quasi im Rahmen von so einem Gamification-Ansatz, dass ja so kleine Spielchen für ihre Mitarbeiter hatten im Lager, um die sozusagen zu motivieren. Kennst du da prägnante Beispiele, sag ich mal, abgesehen von diesem reinen Angebot von Spielen, wie Unternehmen noch, ja, sag ich mal, so Spiele und Games an sich nutzen?
Also ich sag mal so, das Thema Games im Unternehmenskontext ist ja eigentlich schon ein ganz altes. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, das war so Ende der 90er, Anfang 2000er, da machte dieses schöne kleine Minispiel Mohun die Runde. Das ging eigentlich damit los, wenn man das so sagen möchte. Mohun ist ja so ein Klassiker, wo man einfach so ein bisschen die kleinen Hühnchen da abschießen kann. Es geht einfach um ganz einfache Spielprinzipien, der einfach die meisten Hühnchen trifft, der kriegt am meisten Punkte und du hast so und so viel Schuss und so weiter und so fort. Es geht alles relativ einfach. Das Ganze war ein Werbegag, Marketing-Gag für eine bekannte Likör- beziehungsweise Alkoholika-Firma. Und das haben aber die Nutzerinnen und Nutzer nicht so richtig mitgekriegt. Na klar, es steckte von dieser Firma irgendwo das Logo im Spiel drin und auch nach dem Abspann. Aber das ganze Spiel war Free-to-Play, wie man sagt. Das konnte jeder runterladen. Das war mehr oder weniger kostenlos. Es hatte viel, viel Nachahmer bekommen. Und da ging das eigentlich so ein bisschen los, dass man Spiele auch mit entsprechenden Spielprinzipien als Werbeträger entwickeln kann. Und das war am Anfang, das Internet war ja auch noch in den Kinderschuhen, es wurde wenig mit Werbung so hantiert. Jeder hat sozusagen mit den ersten Suchmaschinen seine Erfahrung gesammelt und auch wurde irgendwann auch mit Werbung im Internet konfrontiert. Heutzutage ist es natürlich anders. Jeder hat einen Adblocker, jeder hat irgendwas. Und da müssen die Unternehmen einfach neuer werden, um eben ihre Botschaften an die Frau oder auch den Mann zu bringen. Und da bieten sich Games natürlich dafür an, ganz wunderbar. Da hast du in jedem großen Spiel hast du irgendwelche Hintergründe, wo man Werbeflächen anbringen kann. Du hast natürlich die ganze Szenerie, Marketing, Merchandising, die verschiedensten Kanäle, die man in der Vorbereitung des Spiel-Relaunches nutzen kann. Und natürlich selbst auch beim Spielen kann man natürlich von großen Werbekampagnen bis hin zu von Newslettern bis hin, du kennst den ganzen Marketingkram natürlich, kann man natürlich die ganze Bandbreite an Möglichkeiten ziehen. Jetzt sind die Unternehmen in den letzten Jahren ein bisschen, ich sag mal, ja schon cleverer geworden, weil man natürlich auch gemerkt hat, die Spielprinzipien sind ausbaufähig. Gamification hast du gerade schon gesagt, gibt dann zwei Richtungen. Entweder man kann versuchen, die Games für sich selbst als Minigames auf der Webseite, auf wo auch immer, nutzbar zu machen. Und dann gibt es natürlich die andere Variante, und das machen auch große Hersteller mehr als die Kleinen, dass man selbst sagt, Mensch, Hersteller mehr als die Kleinen, irgendwie, das wollen wir vielleicht auch nicht mehr so richtig. Wir wollen sozusagen auch ähnlich wie das Mohun, aber noch ein bisschen monetär das Ganze vermarkten. Da gibt es natürlich auch dann von Free-to-Play bis Ingame-Käufe. Das heißt, dass man im Spiel selber was kaufen kann. Also es sind dann so zwei Richtungen, wo man darüber denken kann. Also die Recruiting-Ebene über Webseiten, über auch Unternehmen, die Bundeswehr zum Beispiel, auch NGOs oder regierungsnahe Organisationen.
Aber hoffentlich keine Ballerspiele bei der Bundeswehr.
Na, das würde ich jetzt so nicht sagen. Zumindest in Amerika, America's Army ist natürlich so das klassische Beispiel, wo man sagt, das ist ein Shooter, aber eigentlich wurde der nicht dazu gemacht, um Leute zu trainieren, wie man in der Virtualität Menschen tötet, sondern das war eigentlich ein Recruiting-Spiel, das man irgendwie kostenlos rausgegeben hat, um Menschen für das Militär, die Technik, die Themen anzusprechen, indem man versucht, das möglichst realistisch zu gestalten und irgendwie da Anknüpfungspunkte zu finden für die Nutzer, die sich für das Themenfeld interessieren. Und das macht man bei dem Gamification-Ansatz natürlich auch. Jeder hat so eine kleine Uhr, die ein Auto haben, aber manche nicht, die ein Auto haben, auch mehr oder weniger. Da haben wir im Display von Uhrenbrettern manchmal so kleine Blumen, so kleine Bäumchen, die uns irgendwie auf eine witzige Art animieren sollen, Sprit zu sparen. So. Und das ist auch schon wieder Gamification. Das heißt, es sind ganz unterschiedliche Felder. Auf der einen Seite der Motivationsfaktor, bestimmte Dinge zu tun, wenn irgendein Icon auf der Uhr, auf der Sportuhr uns anzeigt, Mensch, komm jetzt, da pulsiert ein Herz. Das sind alles so kleine Dinge. Minigames, die dazu auch mehr oder weniger dienen können, auf Webseiten uns länger aufzuhalten, also den Kontakt zur Webseite länger herzustellen. Und dann haben wir natürlich auch in ganz anderen Feldern solche Gamification, spielerischen Elemente, die dort verankert sind. Und dann haben wir natürlich den Bereich der klassischen Werbung, der klassischen Produktinformation, Marketing über die bekannten Computerspiele. Also die Bandbreite ist da relativ groß gesagt oder versucht zu sagen, aber wollte mal so ein bisschen den Blumenstrauß der Themen mal so ein bisschen aufmachen.
Den Bogen spannen.
Flugenstrauß der Themen mal so ein bisschen aufmachen.
Genau, ja, wir haben jetzt sind schon auf das legendäre Mohun gekommen. Manchmal sind ja diese Ideen auch so einfach, dass man sich denkt, ja, okay, du bist da irgendwie ein Schütze und schießt jetzt Hühner ab und das ist jetzt wirklich, das zieht so viele Millionen Leute an. Vielleicht kann man sagen, es gibt ja viele erfolgreiche Spiele, also von Pokémon Go, Minecraft, jetzt Fortnite etc. Kann man von so einem allgemeinen Rezept irgendwie sagen, das ist ein Erfolgsrezept, für ein erfolgreiches Spiel? Also was haben die gemeinsam? Gibt es irgendwas, was sie gemeinsam haben, wo man sagen kann, okay, das muss ein gutes Spiel haben, damit das Millionen Leute spielen?
Also heute Morgen, als ich deine E-Mail nochmal aufgemacht habe und nochmal überlegt habe, Mensch, was könnte der Herr Gärtner eigentlich für kluge Fragen stellen, habe ich gedacht, Mensch, vielleicht fragt er wirklich diese schwierige Frage, was eigentlich daran so ist an diesen Spielen, was da eigentlich bei allen gleich ist. So ein Geheimrezept, weil wenn das jeder wüsste, dieser Da Vinci-Code oder dieser Spielcode, dann würde ja jeder auch Spiele entwickeln können. Und ich glaube, die Frage ist relativ schwer zu beantworten. Ein wichtiger Punkt, den, glaube ich, alle erfolgreichen Spiele gemeinsam haben, ist, also ein wichtiger Punkt, den vielleicht alle Spiele gemeinsam haben oder den man so finden kann, ist ein ganz simpler Grund, und zwar, Spiele müssen Spaß machen. Also ich schaue mir Spiele aus einer wissenschaftlichen Perspektive an und da ist natürlich schwierig zu finden, okay, oder Spiele zu vergleichen, weil das sind ja manchmal, haben wir auch Pflaumen, also unter wissenschaftlichen Perspektiven oder Kategorien Spiele zu vergleichen, das ist ganz, ganz, ganz schwer, wenn man das wirklich methodisch sauber machen möchte. Aber wenn man jetzt mal eine andere Perspektive einnimmt und einfach mal die Nutzer fragt, sag mal, was findest du eigentlich toll an dem Spiel, dann sagen die meisten wahrscheinlich, das macht einfach Spaß. Und Spaß oder Spielspaß in dem Sinn hat häufig dann damit zu tun, gibt es ja noch jemanden, dem man spielt. Man sitzt ja auch nicht so im dunklen Kämmerlein oder im Keller und isst den ganzen Tag Pizza und trinkt den ganzen Tag nur Cola. Das ist so ein Stereotyp, das gibt's auch gar nicht. Sondern Spielen muss für einen selber Spaß machen. Das ist eine Art Ausprobieren. Das ist eine Art sich messen mit dem Gegenstand, sich selber, dass man besser wird, dass man mehr Punkte erreicht, Achiever, dass man Abzeichen gewinnt, dass man auch mehr Kills bekommt von mir aus oder auch in anderen Spielen, dass man verrückte physikalische Dinge baut oder so. Aber das muss halt irgendwo spannend sein. Das muss eine Herausforderung geben, die ich irgendwie lösen muss. Und letztlich sagt, das Ziel ist, es muss irgendwo Spaß machen. Und wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, der oder welches mir zum Ziel setzen würde, kommt, pass mal auf ein Spiel. Dann müsste man neben diesem Spielspaß, den man selbst hat als Spieler, der spielt, vielleicht auch noch gucken, dass der Gegenstand, also das Programm, auch relativ einfach ist. Weil das muss auch Spaß machen. Weil wenn das Spiel Bugs hat, wenn das Spiel kompliziert zu installieren ist, ständig irgendwelche Updates braucht, wenn ich mich registrieren muss, das sind ganz, ganz viele Elemente. Oder auch wenn ich dann in der Spielmechanik rausfalle aus dem Spiel, wenn es zu schwer wird, wenn groß, dann muss man auch dort an der Programmierung, an der Engine auch ein bisschen rumarbeiten. Also auch das gehört zum Spielspaß dazu. Also Spielspaß für mich selber mit dem Thema, mit den anderen Menschen, mit denen ich spiele. Aber Gegenstand, der muss einfach zu bedienen sein. Auf der anderen Seite, wenn er dann zu einfach ist, wenn ich irgendwie das Mohun irgendwo innerhalb von 10 Minuten durchgezockt habe und alle Hühner abgeschossen habe, dann ist auch nicht mehr lustig, weil warum soll das dann nochmal spielen? Das ist ja dann auch sinnlos. Also sprich, man braucht dann auch noch diese so eine Komponente, so eine Art Balancing. So die Anforderungen müssen irgendwo im Lot sein können. Ich muss ein bisschen messen können. Ich muss vielleicht besser werden können. Und deswegen sind solche Spiele wie Mohun oder auch alle möglichen Spiele, die so im Marketingbereich, im Gamification-Bereich eingesetzt sind, nicht so erfolgreich. Das sind meistbasierte Spiele, wo ich denke, ach Mensch, komm, das hast du gut hingekriegt. Ah, oh, das ist cool. Das fetzt jetzt. Und dann werde ich besser und dann denke ich, ach Mist, jetzt muss ich noch mal eine Runde schon wieder rausgeflogen. Gehört zu diesem Spielspaß dann auch da dazu. Und dieses Balancing zwischen dem Themenspaß und dem Spaß mit dem Programm und auch diesem Schwierigkeitsspaß, das sind so, glaube ich, so Komponenten, die dazugehören, warum, wenn quasi erfolgreich ist. Also um das mal auf einen Punkt zusammenzufassen, ich glaube, es gibt diese drei Komponenten, die halt wichtig sind, viel. Also der Spaß mit dem Thema, ich muss irgendwie einen spaßigen Zugang haben, ich muss Freude daran haben, mit anderen das auch zu spielen, und dann brauche ich aber auch so ein bisschen Spielspaß als Challenge. Das heißt, ich muss besser werden, das Programm muss mich ein bisschen fordern. Das darf mich nicht unterfordern, wenn ich nämlich zu schnell fertig bin mit dem Spiel, da ist der Spaß auch schnell vorbei. Und genauso, wenn das Programm viel zu schwer ist, wenn ich ständig verliere, wenn ich ständig getötet werde, wenn ich ständig von vorne anfangen muss, erzeugt das Frust und dann macht das Spiel auch wiederum keinen Part. Das ist so das Balancing. Der dritte Part ist, das muss möglichst einfach sein. Also relativ schnell zu installieren, keine großen irgendwelche IT-Kenntnisse möchte der Nutzer heutzutage ja auch nicht mehr und viele können das ja auch nicht. Und deswegen so die drei Punkte, glaube ich schon, dass die ein erfolgreiches Spiel ausmachen können.
Ja, Thema Spaß. Es gibt so, man will ja, oder kenne ich zumindest so als Spielleier, es macht ja am meisten Spaß, wenn man selbst spielt auf einer Konsole oder auf dem PC etc. Jetzt gibt es aber seit einigen Jahren schon diesen für mich, yay, sehr, sehr gut. Ich hoffe, das war jetzt keine bezahlte Werbung oder so. es gibt ja seit einigen Jahren diesen Trend, dieses Let's Plays. Das heißt, Leute, Gamer streamen, während sie spielen, ihr Spiel bei, weiß ich, YouTube oder Twitch oder so, und andere Leute sehen ihnen dabei zu, also tausende Leute sehen ihnen dabei zu. Und jetzt, ja, Benjamin, erklär doch mal mir und allen anderen ungläubigen Erwachsenen, was die Faszination an diesem Trend ist, anderen Leuten beim Spielen zuzusehen, denn ich verstehe es irgendwie nicht, für mich klingt das irgendwie völlig langweilig, also warum soll ich anderen zusehen auf dem Bildschirm, wie sie auf dem Bildschirm spielen und mit deren Gelaber anhören, wenn ich selber spielen kann, also worin liegt der Reiz dieses Let's Play?
Ehrlich gesagt, bin ich auch nicht derjenige, der viel Let's Plays schaut oder sich in dieser Community aufhält. Ich finde das auch wirklich tatsächlich sehr, sehr interessant von dem Phänomen her. Ist es auch wiederum verständlich, weil viele Spiele, die jetzt nicht so klein sind wie so ein Mohun, sage ich mal, so ein großes, episches 30, 40 Stunden benötigt, dass man es irgendwie mal komplett spielt, das hat man häufig auch selber gar nicht in der Hand, weil Spiele heutzutage auch sehr kostenintensiv sind. Du hast ein Konsolenspiel, das kostet schnell mal seine 60 Euro. Und die Konsole ist natürlich auch so hart. Und das ist sozusagen ein Grund. Das heißt, man bekommt natürlich Appetit, möchte sehen, okay, pass mal auf, kaufe ich das jetzt? Ist das jetzt was für mich? Ist die Story wirklich, dass ich diese 60 Euro ausgebe oder muss ich wirklich das Geld ausgeben für die Konsole, damit ich irgendwie dieses Spielerlebnis habe? Also das ist möglicherweise ein Grund. Einfach so, dass man sagt, okay, ich schaue erstmal, ich gebe mir jetzt mal einen Einblick und zwar einen neutralen Einblick von irgendeinem random Menschen, so wie dir. Ich gucke dem jetzt mal zu. Der ist sehr authentisch, der ist nicht bezahlt von einem Unternehmen, der macht nichts vor und ist möglicherweise in das Spiel, ich sage es mal, zu rezensieren oder irgendwie zu bewerten, so dass ich irgendwie einen Eindruck bekommen kann, funktionieren. Da gibt's ja ganz unterschiedliche Menschen, die das machen. Da gibt's ja die ganz über von Salazar und wie sie alle heißen, denen man dann über die Schulter schauen kann, wie die das Spiel spielen, wie die das Spiel bewerten. Und natürlich sozusagen durch dieses Let's Play, durch dieses Zugucken, Einblicke in eine Hardware von jemandem anders. Das heißt, ich sehe quasi auch im Abfilmen des Bildschirms möglicherweise auch, wie die ganze Pracht eines hochaufwendigen AAA-Titels aussieht, was ich mir selber vielleicht angucken kann, weil die kleine Mini-Grafikkarte gar nicht in der Lage ist, das irgendwie darzustellen. Also das ist das eine. Und die andere Faszination ist natürlich auch, in der Community gemeinsam angucken. Spiele haben ja auch immer so irgendwas herauszufinden, irgendeinen Erfolg, irgendeinen Weg zu finden, Heldenreise in einem Spiel zum Beispiel. Das sind dann meistens solche großen Spiele wie Adventures oder andere Spiele, sind selten bei solchen kleinen Minigames oder Casual Games zu finden. Das ist halt auch so ein Punkt, den man da berücksichtigen muss. Und sozusagen das gemeinsame Knobeln, das gemeinsame Herausfinden, wie funktioniert das, wie findet der, das kann man da gut beobachten, indem man nämlich einfach die Kommentarspalten in Twitch und so weiter anguckt, wie sozusagen die Community da aufpasst und selber sich Gedanken macht, wie, ach Mensch, jetzt geh doch mal links, geh doch mal rechts und jetzt müsste er das und das tun. Das ist so eine Art, in der Psychologie würde man sagen, parasoziale Interaktion, sowas in der Richtung. Und ich glaube, das macht da auch relativ viel Fun für Leute, die da das mögen. Also ich guckte mir das manchmal an, aber nicht regelmäßig.
Ja, also man bekommt so einen Einblick in die Spiele und kann sozusagen so ein bisschen ja sozial interagieren über die Kommentare. Das ist vielleicht so das Geheimnis des Let's Plays. Ich sag mal, was ist diese Debatte?
Die machen das ja auch sehr witzig, die Let's Player. Die machen das ja auch auf eine wirklich community-hafte Art. Das heißt, man baut da über Episoden so eine Community schaltet sich wie so einem Fernsehprogramm auch ein. Das ist sozusagen der beste Kumpel, wenn man so will. So dieser Psychologie-Aspekt wie die Tat halt am Sonntag um oder der Tatort am Sonntag um 20 Uhr. Und das Publikum, das versammelt sich dann, die Fanbase und irgendwie rumzudatteln und so weiter und so fort. Also das sind verschiedene Aspekte, die man da durchaus finden kann.
Es gab ja bis vor wenigen Jahren oder immer wieder mal diese Debatte, Gaming-Spiele, vor allem diese Ego-Shooter-Killer-Spiele, dass das immer eine Gefahr ist und dass da quasi die mehr oder weniger Amokläufer der Zukunft rangezüchtet werden. Das hat jetzt so ein bisschen nachgelassen in den letzten Jahren, glaube ich, weil ich mit dem Thema auch intensiver beschäftigt wurde. Oder weißt du da mehr über den genaueren Stand? Also gibt es diese ganzen Killerspiel-Vorwürfe noch oder ist es eher so ein bisschen abgeflacht?
Also momentan würde nicht meine Hand ins Feuer legen, dass das jetzt so bleibt. Das heißt, irgendwann wird es wieder Schießereien geben und es wird wieder Problemfälle geben und da wird auch wieder das Thema Games auf das Tableau von Medien und Kommentarspalten kommen. Das wird so sein. Das liegt natürlich auch nahe, aus einem ganz einfachen Grund. Und Gaming ist sozusagen ein popkulturelles Phänomen, das gibt es in jedem Kinderzimmer. Sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Problem hat oder der von Schulschießereien bis hin zu anderen Dingen, die Wahrscheinlichkeit, dass im Umfeld ein Spiel hat, die und in einer bestimmten Jugendzeit oder einem bestimmten Entwicklungsstadium spielen natürlich auch IT-Techniken und so weiter und auch Games natürlich eine ganz große Rolle. Und deswegen, weil es eben auch eine Freizeitbeschäftigung ist, deswegen wird das auch immer relativ einfach im Zusammenhang zu bringen sein. Man darf man immer nicht verwechseln zwischen die Verwechslung, die Falle tappen, zu sagen, okay, da ist ein Zusammenhang und das ist eine Ursache und so weiter. Das heißt, wir hatten die Diskussion schon beim Buch, wir hatten das beim Fernsehen, bei allen verschiedenen Medien gab es regelmäßig in der Vergangenheit, in den letzten 100 Jahren, mehr als 100 Jahren, diese vermutete Kausalbeziehung. Du guckst irgendetwas an, du liest irgendetwas und dann passiert irgendetwas. Dahinter steckt eine ganz einfache Weltsicht, nämlich der Versuch der Erklärung, einen sehr komplexen Gegenstand oder ein sehr komplexes Verhalten auf einen einzigen Punkt zu reduzieren. Und das hat in der Forschung nicht funktioniert. Das geht auch so nicht. Das ist in der Forschung auch sehr, sehr schwer herauszufinden, welche auch haben, weil das halt sehr, sehr viele Variablen sind und allein unser Körper, unser Geist, unser Wissen, Einstellung, Verhalten, Haushaltsausstattung, Sozialisation und so weiter und so fort. Das sind hunderte von Variablen, wie man so schön sagt, die miteinander in Beziehung sind. Und wir sind ja als Mensch auch schon logisch nachzusagen, wir vergleichen jetzt irgendwie Äpfel mit Birnen, das eine Spiel mit dem anderen und das andere, das macht mehr und das andere macht weniger Gewalt. Das ist so eine Geschichte, da ist man sich in der Forschung auch schon einig, dass das alles so nicht funktioniert. Was man allerdings weiß, ist, dass natürlich Spiele nicht unbedingt für bestimmtes, also nicht alle Spiele für bestimmte Altersgruppen geeignet sind. Das heißt, Erwachsenenspiele sind nur was für Erwachsene. Spiele unter 18 sind logischerweise nichts für Kinder und Jugendliche, weil die natürlich auch schon bestimmte Eigenschaften haben, die, ich sag mal, auch aufwühlen können, drastische Art bestimmt Gewalt zu zeigen und so weiter und so fort. Und natürlich auch durch die Machart können die bestimmte Ängste auch auswirken und so weiter. Das heißt, da muss man erstmal aufpassen, ist das Spiel überhaupt für die entsprechende Altersgruppe geeignet? Gibt es auf jeder Verpackung, gibt es so ein kleines Zeichen drauf, USK ist geprüft und da gibt es von 0, 6, 12 und so weiter. Und da kann eigentlich die möglicherweise beeinträchtigen können. Das bedeutet aber nicht, wie gesagt, dass da gleichzeitig ein Massenmörder draus entsteht. Und man muss dann auch berücksichtigen, wenn man sich die ganzen Kennzeichnungen mal anschaut, wie sich eigentlich der Spielemarkt auf diese unterschiedlichen Kategorien verteilt. Also diese Spiele, über die wir da reden, das hat einen Anteil am Marktgeschehen, ich sag mal unter 10%, ich glaube 5% sind ab 18 geeignet und alles andere ist 16, 12 und so weiter und so fort. Von daher verengt sich die Debatte auch immer ganz, 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 ganz wenig Titel, die auch nicht für Kinder gedacht sind, sondern für Erwachsene. Und da muss man dann natürlich auch ein bisschen fragen, okay, wie passiert es, dass jetzt ein 12-Jähriger, ein 15-Jähriger, dass der ein Spiel in der Hand hat, was entweder ab 18 ist oder noch schlimmer, was überhaupt keine Jugendkennzeichnung hat. Also ein Spiel, was nicht darf und auch nicht stehen darf. Das heißt, eigentlich kann derjenige gar nicht daran kommen. Also wir reden dann sozusagen über einen Umstand, wie wenn jetzt es normal wäre, dass irgendwie ein 16-fahres Auto ausleiht und Hof oder auf der irgendwelche Mülltonnen umfährt. Das ist sozusagen auch vergleichbar. Das passiert, sicherlich passiert das, sondern die Regel ist, dass das Spielen so stattfindet, wie es stattfindet. Ist ein sehr kompliziertes Feld, aber ich konnte mal vielleicht so ein paar Mal kurz anreißen.
Ja. Wir haben jetzt sozusagen mehr über kurz diese negativen Aspekte oder Gewalt verherrlichenden oder Spiele mit Gewalt angesprochen. Hättest du denn zum Beispiel Tipps oder aus deiner persönlichen Erfahrung oder wissenschaftlichen Erfahrung, was denn so, ich sag mal, sinnvolle oder Empfehlungen wären, was ich sowohl für Erwachsene als auch für Kinder oder quasi so ein Geheimtipps, gibt es ja immer viele, aber wenn du einem Kumpel ein Spiel empfehlen würdest, welches würdest du nennen?
Also Geheimtipps gibt es da natürlich nicht. Ein Spiel ist, was irgendwie über von jung bis alt irgendwie fasziniert, ist natürlich dieses klassische Minecraft, was aber auch liegt, dass es halt auch so ein Spiel ist, wo man was verschiedene Dinge her sehr reduziert darstellt. Das ist sozusagen wie so ein Pong-Spiel, wie so ein Gartenspiel, was nur aus weißen Strichen besteht. Da braucht es gar keine High-End-Grafik und Realismus, sondern da geht es um ganz einfache Spielprinzipien, nämlich, dass man alleine was baut. Oder eine Welt erschafft, wie auch immer. Das kann natürlich auch der angehende Papa, das kannst du mit deinem Kleinen machen. So das Wichtige, Geheimtipps insofern entstehen dann immer nur, wo auch Gemeinschaft Spaß macht. Und da spricht jedes Spiel ganz unterschiedliche Genre an, logischerweise, oder jedes Genre unterschiedliche Zielgruppen natürlich an. Aber das wäre so ein Beispiel, wo man miteinander auch spielen kann, wo man miteinander Spaß haben kann. Und Nintendo zum Beispiel, jetzt ohne Werbung zu machen für eine bestimmte Firma, hat sich natürlich auch so im Gegensatz zu anderen Konsolenherstellern oder Spielherstellern so ein bisschen auch auf die Fahne geschrieben, so familientaugliche Spiele zu entwickeln. Das heißt, die Konsolen sind meistens nicht so mit Titeln überzogen, die super realistisch sind oder super gewalthaltig oder auch schrill oder angsteinflößend, meistens so Familientitel, die man miteinander spielen kann. Von kleinen Partyspielen angefangen. Mario Kart zum Beispiel ist so ein ganz schöner, großer Klassiker. Der ist schon 40 Jahre alt, 30 Jahre alt und wird in jeder Generation dennoch, weil du hast diese kleinen Männchen, du hast die Prinzessin Peach, du kannst die Bananenschale werfen, wenn du mit Mario fährst. Und das macht miteinander Spaß. Nicht nur auf einer Party, sondern das macht natürlich auch im Familienbereich. Und da hat sich die Firma so die Fahne geschrieben, diese Spiele so ein kleines bisschen zu fördern, die ganz normalen, so ein bisschen Casual, ein bisschen Adventure, Heldenreise, Knobeleien, das funktioniert da ganz gut. Aber wie gesagt, Geheimtipps gibt's auf diesem Markt, da muss ich dann auch ehrlich sagen, so ein bisschen passen. So viel Zeit habe ich ja auch gar nicht, mich da mit jedem Spiel auseinanderzusetzen. Aber ja, wie gesagt, so Familienspiel, das ist so ein wichtiger Punkt, glaube ich. Und wenn ich noch ein was hinzufügen darf, hätte ich schon fast vergessen in meiner Ausführung gerade eben, dieser Aspekt oder dieser Blick immer ständig auf diese negativen Auswirkungen, der verdeckt das, was ich ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt habe, verdeckt der so ein bisschen, nämlich dass jeder Mensch, egal ob jung oder alt, jeder Mensch, der, egal ob er spielen kann oder Erfahrung hat oder nicht Erfahrung hat, lernt mit Spielen. Und zwar, weil das Prinzip von Spielen ist zu lernen. Das heißt, du lernst ganz, ganz viel. Hand-Auge-Koordination, irgendjemanden abzuschießen, sondern du lernst natürlich Feinmotorik. Das ist so der Schlüssel eigentlich dahinter. Du hast dort Stellvertreter, die du steuerst, entweder mit einer Maus oder mit einem Gamepad und so weiter. Du lernst als Mensch Selbstwirksamkeitserleben, das sagt man so in der Wissenschaft. Das heißt, du siehst sofort deine Aktion und deine Auswirkung. Du findest Wege heraus, du gewinnst, indem du Fehler machst. Also jeder muss Fehler machen in Spielen. Das ist heutzutage in unserer Gesellschaft auch nicht so richtig en vogue, wenn man das so sagen darf. Aber man lernt auch nur, indem man Fehler macht im Spiel. neue Wege zu finden, das Haus besser zu bauen, den Gegner besser einzukesseln, durch das eine Tal zu schreiten und nicht durch das andere. Irgendwie die eine Blume hat die Eigenschaften, die andere Blume hat eine andere Eigenschaft. Das lernt man ja alles. Das steht ja nicht in einem Handbuch. In einem Handbuch von einem Spiel steht, spiel das Spiel. Und zwar das geht Menü, da ist der Startpunkt und da ist der Maus, mit der Maus kannst du das machen und alles andere lernst du. Das heißt, du musst dir selber als Spieler diese Spielgeschichte und diese Spielwelt erschließen. Und da lernst du nicht nur diese Spielwelt, du lernst früher ein bisschen mehr, heute weniger, den Computer kennen. Du lernst, wie man diesen ganzen technischen Kram einrichtet. Und letztendlich das, was dann bei Kindern schwierig ist, und das sind dann wieder die negativen Auswirkungen, wenn das Spiel dann gut gemacht ist, musst du dich selber natürlich auch irgendwie kennenlernen, und zwar, wann es Zeit ist, den Knopf zu drücken, nämlich auszumachen oder weiterzumachen. Das heißt, du nutzt das natürlich auch für dich selbst, nicht nur als Entspannungsgerät, als Fitnessgerät, als Knobeltrainer, sondern wenn du frustig bist, setzt du dich vielleicht an den Rechner, ballerst eine Runde, oder wenn du irgendwie einen anstrengenden Tag hast, du Rätsel. Oder auch, du bist dann einfach in einer ganz anderen Rolle. Du bist ein Cowboy, du kannst mal ein Held sein, wo mal ein Leben nicht so wichtig bist. Und du kannst auch einfach mal eine Elfe sein oder ein Pony oder weiß der Kuckuck was. Das heißt, du lernst auch den Rollen weg, den anderen Rollen zu bewegen und auch da auszudrücken. Und nebenbei bemerkt, das machen ja auch diese auch aus. Die schaffen ja auch ein neues Medium. Das heißt, aus dem einen Medium wird ein anderes gemacht. Du kriegst Erfolg, du kriegst auf einmal sowas wie Wertschätzung. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, da sind wir wieder bei diesen negativen Spielen. Gerade die und so weiter verwickelt waren, sind meistens Menschen, die haben in ihrem normalen Leben keinen Erfolg. Die möglicherweise eine schlechte Vergangenheit hatten, die psychische Probleme hatten und so weiter. Und viele dieser Aspekte, die bedient so ein Spiel. Da hast du Erfolg, da bist du ein Held. Andere schauen dir zu. Du kriegst einen Highscore, du kannst dich messen. Und das macht es dann natürlich auch so ein bisschen in diesem Bereich auch wiederum problematisch. Aber deswegen sind es ganz, ganz viele Aspekte, die man da auch zu diesem Thema Lernen mit abdecken kann.
Also nochmal ein flammendes Plädoyer für Spiele, Pro-Gaming, von Feinmotorik bis zu Selbstkontrolle.
Wenn ich ein Unternehmer wäre, lieber Markus, wenn ich jetzt irgendwie ein Mensch bei Siemens wäre oder wenn ich der Oberbürgermeister dieser schönen Stadt wäre, ich würde niemanden einstellen, der nicht spielen kann. Man denkt immer, okay, pass mal auf, was sind das für Leute, die haben doch vom Wirtschaftsleben keine Ahnung, die haben keine Ahnung von die verdatteln ihre Zeit. Aber durch diese Art zu lernen, das geht schon los, wie installiere ich Spiele. Früher ging das los, wie vernetze ich Computer und so weiter. Erwerbe ich Kompetenzen, so eine Art Schlüsselkompetenzen, die auch außerhalb dieses ganzen Spielens nicht nur nützlich sind, sondern das sind ganz universelle Prinzipien, die ich auf andere Gegenstände übertragen kann. Und in der Forschung wissen wir zum Beispiel auch, dass erfolgreiche Spieler überdurchschnittlich intelligent sind, überdurchschnittliche Einkommen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben verschiedene Effekte, die wir da berücksichtigen müssen. Und das hat dann auch wieder was mit Medienkompetenz zu tun, wenn man das so sagen kann. Und deswegen, wenn du gut spielen kannst, wenn du dich gut mit diesen technischen Gerätschaften auskennst, und gut meine ich nicht nur technisch, sondern auch, wenn du selber weißt, jetzt ist es mal Zeit aufzuhören und den Knopf zu drücken. Das gehört auch zu diesen Kompetenzen dazu. Zeitmanagement zum Beispiel, Moodmanagement, das heißt so ein Umgang mit Gefühlen, Stressresistenz. Das sind alles so auch Eigenschaften, die du dann mitkriegst außerhalb des Technischen. Die sind dir unheimlich nützlich, auch in anderen Feldern deines Lebens. Und welcher Oberbürgermeister oder welcher Verwaltungschef, welcher den er nennt, braucht den Menschen, die nicht stressresistent sind. Und wo lernt man denn das bitte? Also auch darüber müsste man mal nachdenken. Das heißt, Menschen, die in Lehrerberufen, in vor Klassen stehen, die in Entscheiderpositionen sind, die jeden Tag durch Entscheidungen treffen müssen, unter Druck gesetzt werden, das macht das Spiel schon ganz automatisch. Und dadurch lernst du natürlich auch entweder mit Stress umzugehen und irgendwann sagst du, oh, jetzt reicht's mir, aber jetzt gehe ich doch mal in den Garten und gieße meine Rosen oder so. Das heißt, das sind Eigenschaften, die bringt man auch überall anders ein und deswegen schon ein flammendes Plädoyer. Spielt ein bisschen mehr, spielt miteinander und nutzt das Ganze auch in anderen Bereichen und schaltet aber irgendwann auch mal die Kiste auch aus.
Wahnsinn, das klang ja schon fast wie das Schlusswort. Da hatte ich noch eine Frage. Sehr schön. Also mehr Gaming-Erfahrung auch in die berufliche Vita einbringen. Ja, vielleicht nochmal am Ende nochmal so ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Es passiert ja gerade viel auch so Richtung Metaverse. Es gibt immer mehr, sag ich mal, virtuelle Anwendungen, auch für Spiele natürlich. Ich hatte jetzt vor einiger Zeit darüber geschrieben, dass durch so Spiele mit Virtual Reality, dass bestimmte Versicherungen im Vereinigten Königreich schon ihre Gebühren erhöhen, weil es immer wie, was ich Leute gibt, die dann im Wohnzimmer mit so einer VR-Brille plötzlich ihre Vase zerdeppern oder sowas, was dann so ein Nebeneffekt wäre. Vielleicht machst du mal so eine kleine Aussicht da, wie wird sich dieses ganze Gaming-System oder Gaming-Welt in Zukunft weiterentwickeln? Auch vielleicht so im Hinblick auf dieses Metaverse, das alles so ein bisschen, ja, mehr Augmented Reality, virtueller wird. Wie siehst du da die Zukunft in den nächsten Jahren?
Das ist echt eine spannende Frage. Ich habe ja selber in dem Bereich so ein bisschen mich ausgetummelt wissenschaftlich. Das kleine Büchlein, Promotion, virtuelle Welten spielt ja auch schon ein bisschen darauf an, dass du irgendwie vielleicht so eine Brille auf dem Kopf hast und dich in so einem Metaverse, in einer 3D-Welt bewegst und dass du quasi alles nur noch in einer künstlichen Umwelt bist. Aber so einfach ist es nicht. Ich habe das auch selbst schon ausprobiert. Ich habe verschiedene dieser Brillen auch schon ausprobiert. Es ist schon so, dass du natürlich mal aus Versehen mal eine Lampe runterschmeißt und vielleicht möglicherweise, wenn du diese Brille aufhast, dich so ein bisschen koordinativ wie so ein Honk bewegst. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass bestimmte Versicherungen sagen, pass mal auf, du brauchst schon so eine extra VR-Brillenversicherung. Sonst geht das ja nicht. Aber Spaß beiseite, das ist schon ganz schön anstrengend und das ist noch längst nicht so, wie die Werbung und das Marketing einen irgendwie glauben machen möchte. Und das liegt an verschiedenen Punkten. Das liegt daran, dass diese Brillen, diese Headsets, die man hat, die sind klobig, die sind schwer. Auch wenn die heute auch was ganz anderes erzählen. Das ist wirklich ein technischer Bereich, der ist nicht einfach zu spielen. Es ist nicht einfach, diese Brillen zum Laufen zu bringen und jemand, der das behauptet, das stimmt einfach nicht. Das muss man erstmal sagen. Das heißt, du brauchst eine super teure Hardware, du brauchst eine potente Hardware, um das überhaupt leisten zu können. Dann hast du entweder eine Taucherbrille auf dem Kopf, die entweder mit einem Kabel, das sind günstigen Geräte, irgendwo angeschlossen sind, da fliegst du ständig drüber, oder du hast irgendwie, brauchst du einen Palast. Und wenn wir uns mal angucken im Immobilienbereich, was so die durchschnittliche Wohnungsgröße ist. Ich glaube, ein Bruchteil von uns Menschen haben überhaupt die Möglichkeit, so ein Wohnzimmer zu haben, um dann sich in einem Bereich aufstellen zu können, dass man sich im Entree bewegt und dann hier kabellos durch die Gegend macht. Also das wird nicht funktionieren, weil auch die faktischen Gegebenheiten gar nicht so sind, dass du das funktioniert momentan auch noch nicht so richtig. Die Displays sind noch nicht so scharf, weil stell dir mal vor, du hast da dein 4K-Fernseher, der sitzt, du guckst gerne mal, möchte jetzt keinen Anbieter nennen, von A bis N, X und so weiter, guckst du da Streaming. Und jetzt stell dir mal vor, du nimmst dieses Panel, was da steht auf deinem vor deiner Couch und drückst du das mal an deine Augen dran. Mach das mal einfach mal zum Test, geh da mal hin. Du wirst alle Pixel auch auf einmal sehen. So, du wirst die technischen Pixel sehen. Und die Spielinhalte selbst, die sind da auch noch nicht ganz so optimal angepasst. Das heißt, du hast da schon immer so einen Effekt, naja, ich gucke hier durch so ein Fliegengitter, ich sehe die einzelnen Pixel und dann stimmt das alles noch nicht so richtig überein. Und es gibt auch tatsächlich noch wenig Angebote, die das vollumfänglich ausnutzen, weil es gibt keinen 360-Grad-Film. Kann man alles irgendwie machen, sieht aber wirklich nicht so schön aus, wie man sich denkt. Es gibt so ein paar Demo-Beispiele in diesen ganzen App-Stores da. Die sind ganz beeindruckend. Da schwimmt dann mal so ein Wal über dich drüber oder du bist dann mal so mitten im Ozean oder stehst auf einer Klippe und kannst dir das alles schön angucken. Aber dann hast du das einmal gemacht und dann geht das vorbei. Das heißt, das, was das Spiel nämlich ausmacht, nämlich, das hast du bei diesen ganzen Angeboten auch nicht. Es gibt halt wenige Titel, die darauf spezialisiert sind, aber wie gesagt, die brauchen heute immer noch irgendwie Hardware und selbst von der Kabelei und von der Installation her ist das alles ziemlich schwierig und auch dann von der Interaktion. Das heißt, irgendwann kommt dann bei deinem Computerbildschirm, wo diese Brille angeschlossen ist oder das Spiel läuft, vielleicht mal eine Fehlermeldung oder du musst irgendwo was klicken und dann musst du diese Brille wieder absetzen, bist wieder raus aus deinem Metaverse, aus deiner VR-Welt, musst dich dort wieder orientieren. Und das, glaube ich, das merken die meisten Nutzer, die das ausprobiert haben, so wie ich, dass das eine nette Spielerei ist, dass man das mal ganz nett macht. Aber wenn ich mir wirklich überlegen würde, ich brauche so eine High-End-Brille, da bist du schnell bei 2.000 Euro, dann brauchst du noch den entsprechenden Rechner dazu, bist du auch bei 2.000 Euro und dann hast du diese Brille und es gibt vielleicht einen ordentlich vernünftigen Titel, der damit funktioniert. Ja, das ist ein großer Marketing-Hype, aber da sind wir mit der Technik und mit der Usability. So Augmented Reality, also so eine Brille, wo du die Umgebung siehst und dann andere Informationen eingeblendet bekommst. Ich glaube, das ist das, was schon am ehesten funktionieren wird. Auf der anderen Seite bist du auch ein Brillenträger, du brauchst auch angepasste Gläser, ich eigentlich auch. Für die funktioniert das auch schon wieder nicht. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, was sind denn das für Inhalte, die du eingeblendet haben möchtest in deine reale Umwelt? Und gerade beim Gaming, man möchte es auch einfach mal ein bisschen Dinge genießen und nicht ständig Dinge auswählen. Und also ich bin da sehr skeptisch, dass das funktioniert. Was tatsächlich ein Trend ist, und das wird leider immer schlimmer werden, dass natürlich diese ganzen Gerätschaften von Brillen, VR-Brillen, Augmented Reality-Brillen, dass die immer mehr miteinander, hast ja schon gesagt, Metaverse miteinander vernetzt sind. Das ist aber so ein ganz anderer Bereich. Der spielt ja dann eher so das Thema Social Media, Online-Welt, Tracking, Nutzer-Tracking, Datenbereich rein. Das ist tatsächlich ja, da öffnet so ein Feld noch viel, viel weitere Türen, nämlich wenn du so eine Brille aufhast und ständig gescannt wirst, dann brauchen wir auch keine Anzeigen mehr, keine Werbung, keine Marketingmaßnahmen in irgendwelchen Kaufhäusern, sondern wir haben sozusagen das perfekte Nutzer-Tracking, dass geguckt wird, jetzt guckt er dorthin, der liebe Markus, jetzt guckt er sich das Plakat an, jetzt guckt er sich die dolle Cola an und so weiter. Das ist eher so das, was möglich ist, aber das sehen wir ja auch heute schon mit jedem Handy, was in diesen Metaverse rein verknüpft wird und Daten generiert. Also dieser Bereich der Datengenerierung und des Versuchs, diese Daten irgendwie zu vermarkten, nutzbar zu machen, der wird natürlich zunehmen und da bedeutet es natürlich auch, dass wir da kompetent irgendwie mit umgehen müssen und im Zweifelsfall auch nicht nur Sicherheitseinstellungen und Datenschutzeinstellungen, sondern im Zweifelsfall auch mal einen Stecker ziehen müssen. Ja.
Ja, vielen Dank. Also die Zukunft, da ist noch Luft nach oben, was so Usability und Spielspaß angeht, dafür eher so die Gefahr von Datentracking und der gläserne User. Vielen Dank, sehr spannend. Danke, Benjamin. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, zuzusehen, zuzuhören und ihr greift mal wieder zur Konsole oder auch nicht, jedenfalls nicht zu lange. Ansonsten hören und sehen wir uns wieder hier in 2 Wochen bei einer der nächsten Folgen des ORN-Podcasts. Bis dahin, Game on und ciao, ciao.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Händlerbund. Der Händlerbund bietet rechtssichere Lösungen für Online-Händler und unterstützt als 360-Grad-Netzwerk überall, wo es notwendig ist. Weitere Infos gibt's auf händlerbund.de.